Wenn du deine Daten wieder haben willst, dann zahl die Bitcoins. Und der Bull steigt, vor allem wenn es so tröpfchenweise kommt.
Cyberkriminalität auf Knopfdruck. Man braucht eigentlich nur mehr den Willen, den Zugang und Kryptoassets, um sowas machen zu können.
Wir im Krieg. Wir alle, die am Computer sitzen, sind die ersten Opfer.
Akte Klicks, der A1 Cybercrime Podcast. Es ist Freitag in der Früh. In vielen Büros fahren die Computer hoch. E-Mails werden geöffnet, Produktionszahlen geprüft, Bestellungen kontrolliert. Ein ganz normaler Start in den Arbeitstag. Wir befinden uns im Office eines Betriebs in einer großen Stadt in Österreich. Der Betrieb ist international erfolgreich, stark digitalisiert. Doch an diesem Tag endet die Routine. Während die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ihrem normalen Tagesgeschäft nachgehen, läuft im Hintergrund etwas völlig anderes. Unbekannte haben sich offenbar Zugriff auf Teile der IT-Systeme verschafft. Und auf einmal steht eine Frage im Raum. Ist das ein Cyberangriff? Nach Angaben des Unternehmens nutzten die Angreifer eine bis dahin unbekannte Sicherheitslücke in einer Firewall, eine sogenannte Zero-Day-Schwachstelle. Bei derartigen Attacken beginnt es meist mit einer stillen Phase. Oft werden Systeme analysiert, Zugänge gesammelt, Strukturen verstanden und Daten kopiert. Die Gruppe behauptet außerdem, Daten aus dem Active Directory des Unternehmens kopiert zu haben, also aus der zentralen Benutzerverwaltung. Zum Angriff bekennt sich eine Gruppe namens Inc. Ransom, eine international aktive Ransomware-Gruppe. Ihr Geschäftsmodell folgt oft einem bekannten Muster. Erst dringen die Täter in ein Netzwerk ein, dann kopieren sie möglichst viele Daten und schließlich beginnt die eigentliche Erpressung. Und damit spricht man von einer Ransomware-Attacke.
Imagine losing all your files unless you pay a ransom.
Ransomware is an attack technique that's been around for decades. Modern ransomware is usually a piece of malware that gets on your system.
Preventive measures include regular backups, strong security practices, and keeping software up to date.
Ransomware-Angriffe folgen oft einem klaren Drehbuch. Erst die Infiltration, dann der Datendiebstahl und schließlich die Drohung. Die Forderung ist eindeutig. Zahlung gegen Schweigen. Denn viele Gruppen setzen inzwischen auf ein Modell, das als Double Extortion bekannt ist. Nicht nur Systeme werden verschlüsselt, auch gestohlene Daten werden als Druckmittel genutzt. Bald darauf tauchen erste Hinweise auf der Darknet-Leak-Seite von Inc. Ransom auf. Screenshots deuten darauf hin, dass es zunächst Kontakt zwischen den Tätern und dem Betrieb gegeben hat. Die Angreifer versuchen, ihre Forderungen durchzusetzen und sollen dabei auch Belege für die gestohlenen Daten angeboten haben. Doch laut den veröffentlichten Chat-Ausschnitten fordert das Unternehmen zuerst eine Probe der angeblich entwendeten Daten. Kurz darauf endet die Kommunikation. Das Unternehmen bricht den Austausch mit den Angreifern ab. Während im Hintergrund forensische Analysen laufen, beginnt für das Unternehmen ein Wettlauf gegen die Zeit. Logfiles werden untersucht, externe Cybersecurity-Experten beauftragt. Parallel dazu müssen auch andere Probleme gelöst werden. Die Sicherheitslücke muss gefunden und geschlossen werden, damit der Angriff nicht weitergeht. Gleichzeitig versuchen Spezialisten herauszufinden, welche Daten tatsächlich abgeflossen sind. Und neben der technischen Analyse wird noch ein anderer Faktor entscheidend: die Krisenkommunikation. Denn früher oder später steht jedes betroffene Unternehmen vor derselben Frage. Gehen wir damit an die Öffentlichkeit oder nicht? Wer geht zuerst an die Öffentlichkeit? Wir oder die Täter? In unserem Fall fällt diese Entscheidung nur kurze Zeit später. Vollkommene Transparenz. Eine Woche später informiert das Unternehmen über den Cyberangriff. Es folgen Gespräche mit Kundinnen und Kunden, Geschäftspartnern und Medien. Der Fall zeigt, wie komplex eine Sicherheitslücke für mittelständische Unternehmen schnell werden kann. Nicht wegen fehlender Kompetenz, sondern weil moderne IT-Systeme komplex sind und weil Cyberkriminalität längst ein globales Geschäftsmodell geworden ist. Ein österreichisches Unternehmen wird so zum Ziel einer international agierenden Hackergruppe. Der Betrieb ist nicht das einzige Unternehmen, das seine Daten im Darknet wiederfindet. In dieser Folge rekonstruieren wir die Ereignisse rund um Ransomware-Attacken wie diese. Wo beginnen solche Angriffe? Können Unternehmen sich überhaupt schützen? Und was, wenn Daten nicht nur verschlüsselt, sondern tatsächlich veröffentlicht werden? Willkommen bei Akte Klicks, dem A1 Cybercrime Podcast. Abhören empfohlen.
Hallo und herzlich willkommen bei Akte Klicks, dem Cybercrime Podcast von A1. Plötzlich verschlüsselte und somit unbrauchbare Daten und eine saftige Bitcoin-Lösegeldforderung. Auch in Österreich werden immer mehr Unternehmen von Ransomware-Attacken betroffen. Was aber tun in so einem Fall? Lösegeld zahlen, Experten einschalten, die Polizei anrufen? Darum geht es in der heutigen Folge. Mein Name ist Jakob Steinschaden und mein heutiger Gast heißt Werner Diewald, seines Zeichens IT-Leiter bei Prangl, und ihn heiße ich recht herzlich willkommen im Studio.
Hallo. Danke für die Einladung. Hallo.
Herr Diewald, Sie sind IT-Leiter bei Prangl. Unser Eins kennt Prangl von Kränen, Schwertransportern, Hebebühnen und so weiter. Im IT-Bereich, was ist da Ihr Arbeitsalltag?
Also mein Arbeitsalltag ist, sich auf der einen Seite den normalen Büroangestellten, wie man sie kennt, den klassischen Büromitarbeiter, und aber auch unser Fahrpersonal, das draußen auf Baustellen mit Tablets, mobilen Devices arbeitet, um ihre Stunden zu erfassen, Leistungsscheine zu schreiben. Also man kann sich so vorstellen, was sie früher auf einen Regiezettel geschrieben haben, tippen sie in ein Tablet. Und natürlich die Leute, denen Leuten IT-Security näher zu bringen oder sagen, das ist jetzt so, ist immer wieder schwierig, weil wir hören oft die Aussage, für was brauche ich einen zweiten Faktor? Also manchmal ist ja das ganze Verständnis nicht ganz da, aber das versuchen wir irgendwie auf Schiene zu bringen.
Okay, also es geht um viele, viele auch digitale Daten und mit allem drum und dran, und die gehören natürlich geschützt. Gehen wir ins Jahr 2014 zurück. Sie haben mir im Vorfeld erzählt, da gab es einen Tag, den werden Sie, glaube ich, Ihr Leben lang nicht vergessen. Ihre ehemalige Firma damals von einer Ransomware-Attacke betroffen. Können Sie uns mal schildern, was ist an dem Tag passiert?
Also es war ein Spätsommertag im Jahr 2014, so Ende August, Anfang September. Und ja, es war eigentlich ein Tag wie jeder andere, so wie in dem Intro gesagt, ein normaler Arbeitstag. Und irgendwann ruft mir eine Kollegin an und erzählt mir, ihre Excel-Datei mit einer Preisliste ist kaputt. Die geht nicht mehr auf. Ja, ist normal, ne? Hin und wieder passiert es halt. Ja. Wir haben es vom Backup wieder hergestellt. Sie arbeitet. Zwei Stunden später ruft die wieder an. Die Excel-Datei ist kaputt. Das gibt es ja nicht, ne? Der Kollege auch sagt, das gibt es ja nicht, was macht die bitte? Und haben es wieder hergestellt. Und haben es eigentlich einmal ein bisschen so auf User, ein User war zu dumm, ein bisschen abgestempelt. Ja. Und während wir da so ein bisschen diskutieren, warum und wieso, beginnt das Telefon immer wieder zu läuten. Und immer wieder kommen Meldungen, eine Word-Datei geht nicht mehr auf, Excel geht nicht mehr, PDF geht nicht mehr. Also immer so, aber jetzt nicht von einem Büro, sondern unterschiedlichste Lokationen, unterschiedlichste Mitarbeiter. Also immer wieder meldet sich wer. Aber das gibt denn, was ist denn da los, ne? Wir haben gesagt, okay, dann begeben wir uns einmal auf die Suche. Und der Kollege schaute die Datei einmal an und sagt, ja, das ist schon komisch. Die hat eine ganz andere Dateiendung. Die heißt auf einmal Punkt irgendwas. So, aha, war ja nie gesehen. Sagt er, ja, und da sind noch drei Dateien drinnen. Das, zwei Dateien waren es, einmal als HTML und einmal als TXT. So, machen wir die TXT auf, kann nichts passieren. Steht da drinnen, dass sie unsere Daten verschlüsselt haben.
Okay.
Also so ein bisschen so eine Lösegeldforderung schon. Die Bitcoins weiß ich nicht mehr, was damals verlangt haben, und haben uns dann auch mehrere Daten verschlüsselt. Aha, wo kommt das her, wie ist das passiert? Also wir waren im ersten Moment ein bisschen ratlos, weil wir kannten es aus der Theorie, dass das gibt.
Ja.
Aber dass uns das passiert.
Hätten Sie nicht gedacht.
Also, never ever.
Okay.
Hätten Sie wieder vorgefragt, hätte ich gesagt, nein.
Ja. Und dann war es tatsächlich so, wie hat sich das ausgewirkt? Zuerst einige wenige Daten, dann melden sich immer mehr Mitarbeiterinnen aus dem ganzen Unternehmen. Kann man das so sehen? Steht dann der Betrieb plötzlich still? Kann keiner mehr was machen? Oder wie war es an dem Tag?
Naja, es war so, dass es lustigerweise immer nur gewisse Verzeichnisse betroffen hat. Das war das Lustige an der Geschichte. Also die Produktionsseite war Gott sei Dank nicht betroffen. Die haben wir dann ziemlich schnell vom Netzwerk abgekoppelt. Wir haben gesagt, sicher, sicher, die Maschinen müssen laufen. Und die Logistikkette, egal was passiert. Und haben uns halt dann um diese Verzeichnisse gekümmert, wo halt Daten gespeichert werden. Und da ist uns dann irgendwann aufgefallen, dass das einen gewissen Benutzerkreis betrifft, die alle Zugriff auf dieses Verzeichnis hatten. Und was ich dann, oder der Kollege, ich weiß nicht mehr so genau, haben wir uns gesagt, schauen wir mal, vielleicht steht der Eigentümer in der Datei drinnen. Der klickt da drauf, geht auf Eigenschaften und sagt, hey, schau, da steht ein Name an. Dann haben wir den Kollegen angerufen und haben mit dem geredet, der war gerade noch im Büro, und sagte, wenn ich im Büro bin, schalte den Laptop ein. Und während dann eingeschaltet im Büro, also wenn ich aktivieren wollte, weil der Laptop ist ja gelaufen, kam schon diese Meldung, der Computer ist gesperrt und zahlt deine Bitcoins und sonst geben wir deine Daten nicht frei. Ja, und dann waren wir kurz einmal in Schockstarre.
Also zuerst einzelne Dateien und dann Ein ganzer Computer?
Nein, der Computer war der Wirt von dem Ganzen. Mhm. Auf dem Computer saß was, das halt sukzessive, jedes Mal, wenn wir was geändert haben, also wir Retour gespielt haben, ja, ist das Ding wieder munter geworden. Mhm. Also es ist nicht der klassische Ransomware, wie man heute kennt, der einmal drüber fährt, mhm, sondern der hat immer drauf gewartet, bis wir was tun.
Okay.
Und das war das Perverse, ne? Man spielt die Datei Retour, es funktioniert. 3 Stunden später geht es wieder nicht. Mhm. Weil wir rufen andere an. Also das war ein bisschen so dynamisch.
Ja.
Und wie der den Computer dann hoch reaktiviert hat, hat er schon die Meldung am Schirm gehabt, mhm, dass der Computer halt verschlüsselt wurde und dass wir Bitcoins zahlen sollen. Es war so eine ganze Bildschirmmeldung voll.
Das heißt, und diese Lösegeldforderung, was steht da drinnen? Zahlen Sie Bitcoin, dann funktioniert wieder alles? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, so ungefähr, ja, plakativ schon. Also steht mir drinnen, dass man halt angegriffen wurde, dass man deine Daten verschlüsselt wurden. Und wenn du deine Daten wieder haben willst, mhm, dann zahl die Bitcoins. Und es stand auch diese Drohung drin, wir veröffentlichen es.
Mhm. Also es gehen an die Medien damit oder
was? Das weiß man zu dem Zeitpunkt nicht. Veröffentlichen kann er sei das Darknet. Wir haben, 2014 war das ja alles noch nicht so, wie man es heute kennt. Und wir haben uns dann eigentlich irgendwie so, was tun wir? Mhm. Wir haben uns einmal dafür entschieden, den Computer vom Netz zu nehmen. Mhm. Den haben wir dann mal abgetrennt und heruntergefahren und haben einmal versucht, die Daten wieder herzustellen vom Backup, dass zumindest die Leute wieder arbeiten können. Aber das ungute Gefühl, vielleicht haben wir noch irgendwo einen Besuch, ist geblieben. Mhm. Weil man stellt so die Daten wieder her, aber man weiß auch nicht so recht.
Ist es vorbei oder nicht?
Richtig, so passiert es wieder. Mhm. Gott sei Dank ist dann nichts mehr passiert. Und wir haben dann mit Google diese Dateiendung eingegeben und so konnte man zumindest auch so finden, um wen es sich theoretisch handelt. Mhm. Da gab es dann so eine Liste, wo dann gestanden ist, ja, wenn die Datei so und so heißt, sind es die und die. Und haben die Namen einfach nichts gesagt. Mhm. Wir waren dann in der Szene, wo wir sagen, wir haben uns damit sehr beschäftigt. Wir hatten eine Firewall, wir hatten einen Virenschutz. Mhm. Die Klassiker 2014 halt.
Ja.
Aber so wirklich mit Darknet-Hackergruppen haben wir alle keine Ahnung gehabt. Mhm. Weil für uns war eine Hackergruppe, die attackiert ein Großunternehmen. Aber nicht uns mit 300 Leuten. Also für uns war das so, der Mittelständler wird von Hacker angegriffen. Mhm. Die müssen sie geirrt haben.
Okay.
Also für uns war das jederzeit jeder Realität am Anfang.
Ja. Aber diese Lösegeldforderung, die steht dann in, oder damals stand sie drin in dieser TXT-Datei.
Richtig,
und dann am Bildschirm. Und steht da dann ein Absender dabei?
Oder wie? Nein, da stand dann eine, wie es dann stand, wir sollen einen IRC-Chat aufrufen, so ein Chatprogramm, und in einen Channel gehen und dort mit ihnen zu chatten beginnen. Mhm. Das haben wir dann einmal lassen, weil wir uns nicht sicher waren, ob das eine ganz gute Idee ist, weil wir wussten nicht, wer das ist. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, wir ignorieren das jetzt einmal und versuchen, den Betrieb so wiederherzustellen. Also wir haben damals nicht, wir haben es nicht überlegt zu zahlen.
Okay.
Bei uns war das alles ein bisschen komisch. Ja. Wie gesagt, heute würde ich anders drüber denken. Mhm. Damals war ich heute ein paar blauäugig vielleicht auch noch. So, passt schon. Fühl ich an.
Okay. Wie hoch war diese Lösegeldforderung so ungefähr, Größenordnung?
In Euros waren das so 50.000, 60.000 Euro damals. Mhm. Also jetzt nicht diese Summen, die man heutzutage in den Medien hört. Das wie gesagt, 2014 war die Welt noch eine andere.
Ja.
Und das war jetzt nicht so eine Riesenforderung, aber es hat trotzdem wehgetan.
Cyber Insight.
Was ist Cybercrime as a Service eigentlich? Vereinfacht gesagt, Cyberkriminalität auf Knopfdruck. Es gibt tatsächlich im Dark Web Online-Plattformen, ähnlich wie Online-Shops, die wir kennen, wo Phishing-Attacken, Ransomware-Attacken, DDoS-Attacken gebucht werden können. Da gibt es tatsächlich Produktbeschreibungen, User-Bewertungen und mit einem Preis versehen. Man kann sich das dort bestellen. Bezahlt wird dort nicht mit Kreditkarte, sondern mit Kryptowährungen wie Bitcoin oder Monero. Und das hat die Zugänglichkeit zu Cybercrime-Tools ja nochmal hinuntergesetzt. Das heißt, man braucht eigentlich nur mehr den Willen, den Zugang und Crypto-Assets, um sowas machen zu können. Und das ist wahrscheinlich auch ein Mitgrund, warum die Zahl der Attacken von Ransomware auf Unternehmen auch in Österreich in den letzten Jahren gestiegen ist. Und wie ging es dann weiter? Also Sie haben dann auf IT-Seite eingegriffen. War es damit behoben oder ging es dann weiter?
Ja, wir haben dann die Daten wieder hergestellt und haben dann einmal so 2 Stunden gewartet, weil es hat immer so ein Muster von 2 bis 3 Stunden, hat es immer wieder angefangen. Nachdem wir den Laptop abgetrennt hatten vom Netz, war Ruhe. Dann haben wir die Firewall kontrolliert, haben wir da irgendwas Auffälliges gesehen. Dann waren wir beide der Meinung, schaut gut aus. Mhm. Und dann haben wir uns den Laptop zur Brust genommen, weil offenbar ist ja irgendwas da drauf, was das tut. Und haben den gestartet. Natürlich kam die Meldung, was man da gesehen hat, mit der Lösegeldforderung und allem drum und dran. Und haben dann mit den Mitarbeitern gesprochen. Was hast du gemacht?
Genau, wie kommt das Zeug da drauf?
Wie kommt das da drauf? Und der hat gesagt, der hat ein bisschen überlegt, sagt, aber er war unterwegs. Damals war ein Kundenbesuch, da hat er einen USB-Stick gekriegt mit Fotos und hat den angesteckt und hat die Fotos kopiert.
Aha.
Der Virenschutz hat nichts mitgekriegt, für den war die Welt in Ordnung. Und sagt, er mehr wenn ich gemacht. Aha, spannend, was ist das? Wir wissen es nicht. Sagt, ich habe den einfach angesteckt, und kopiert und hin und her. Wir haben dann mit dem Kunden Kontakt aufgenommen und gesagt, Leute, da hat es einen USB-Stick gegeben, da ist was drauf, wir haben jetzt ein Problem. Ja, das haben sie von anderen auch schon gehört. Aber sie wissen auch nicht so wirklich, weil wie sie den Stick, sie haben keine Probleme, also es dürfte ein Reise-USB-Stick gewesen sein, den halt externe kriegen, um Daten zu kopieren.
Und der ist dann gewandert?
Offenbar. Ja, wahrscheinlich waren vor uns welche da, die was kopiert haben, also wie auch immer. Und die haben damals vermutet, dass vielleicht ein anderer das auf seinem Gerät hatte, der Stick infiziert wurde und wir halt blöderweise die Nächsten waren. Ja, und dann haben wir begonnen, diesen Laptop einmal neu zu installieren und gleichzeitig im Internet ein bisschen zu recherchieren. Was ist das? Und das hat sich dann als sogenannte Timebomb herausgestellt.
Okay.
Der Begriff vorher noch nie gehört. Und zwar, der Kollege hat sich was eingetreten. Der ist eingetreten, okay, und das geht schlafen. Und wartet darauf, bis der Laptop oder das Gerät nicht mehr in Benutzung war. Und beginnt dann seine Attacken. Also völlig außerhalb der Normarbeitszeit oder was auch immer.
Ja.
Und wenn man den dann gerät, sagt, ist dir irgendwas komisch aufgefallen? Hat das Ding auf einmal irgendwas gemacht, was er sonst nicht tut? Sagt er, na, aber in der Nacht oder an dem Tag, wo das passiert ist, hat er vergessen, den Laptop herunterzufahren.
Okay, und dann in der Nacht wird
es wach geworden sein.
Aktiv.
Ja. Okay. Also faszinierend, ne? Wir haben den dann neu installiert und formatiert und was immer wir alles gemacht haben. Ja, und dann haben wir gesagt, okay, was machen wir? Weil vor allem, wir wussten nicht, was da noch ist erwischt. Wir wussten zwar die Meldungen der Leute, wo Daten defekt waren, aber wie hoch die Dunkelziffer? Die war dann immens hoch, weil dieses Ding hat wirklich schön gewütet. Das waren Daten, dass dann 3 Wochen später Leute draufkommen, dass Sachen nicht funktionieren.
Okay.
Weil also halt das nur alle paar Tage, alle paar Wochen mehr aufgerufen wird. Und das war halt dann schon, das hat uns schon gute 1,5 Monate beschäftigt, bis wir alles wieder so weit hatten, dass man sagt, man kann arbeiten.
Das heißt, sie mussten nicht nur den einen Computer rausnehmen und neu aufsetzen, sondern viele, viele andere, weil sich die Zeitbombe verbreitet
hat. Nein, die hat sich Gott sei Dank nicht verbreitet, Gott sei Dank, aber die am File-Server, die Word-Dokumente, Excel-Dokumente, PDFs, PowerPoints, die waren das Thema. Da gibt es manche Listen gegeben, die sind genau 1 Monat aufgerufen worden. Naja, dem fällt das erst auf, wenn er dann genau an dem Tag die Liste öffnen will, kommt wieder die Fehlermeldung. Und ihm dann zu sagen, tut mir leid, aber du kriegst einen Stand aus dem Backup von sowieso so und so vielten, kommt natürlich beim User auch nicht gut an. Ne?
Alles klar. Haben Sie heute einen Verdacht, wer dahinter gesteckt ist?
Wie gesagt, ich habe die Gruppe nicht gemerkt und damals war das einfach so, aha.
Noch nie gehört.
Noch nie gehört. Man kannte vielleicht den einen oder anderen aus den Medien schon von irgendwelchen größeren Angriffen, aber der Name hat nichts gesagt.
Okay.
Es war so, aha. Und vor allem dieses, wir wurden angegriffen. Der erste Gedanke war wirklich, das kann nur Irrtum sein.
Okay. War es leider keiner.
Nein, war es keiner. Also so der berühmte Kollateralschaden. Das war so unser erster Verdacht. Ne? Ja, da hat uns einer irrtümlich erwischt.
Ja.
Und das mit dem USB-Stick, auf die wären wir ja nie gekommen, weil für uns war eigentlich so der Einfallstor das E-Mail. Aber dass das ein USB-Stick auch kommen kann, mit dem haben wir eigentlich in dem Moment auch nicht wirklich gerechnet. Oder der Bull steigt. Also vor allem, wenn das so tröpfchenweise kommt. Wo man sich denkt, puh, was ist jetzt los?
Okay. Aber in dem Fall konnten Sie das damals in der Firma selbst technisch beheben. Das heißt, die Überlegung, dieses Lösegeld zu zahlen, gab es dann gar nicht oder, nicht so bald.
Dadurch wird ja heuer ein aktuelles Backup hatten, war das eigentlich kein Thema für uns und die Daten konnten nicht wieder hergestellt werden. Also es war jetzt kein Thema, wo man sagt, oh Gott, ich habe kein Backup oder das sind so alte Backups, ich brauche aktuelle Daten oder es ist so solche Kronjuwelen, die dürfen nicht nach außen, das Thema hat es einfach nicht gegeben.
Okay.
Gott sei Dank.
Und die Überlegung, zum Telefon zu greifen und die Polizei anzurufen, gab es die auch?
Die gab es kurzfristig, nur das war halt alles vor DSGVO und allem, wo man ihnen gesagt hat, typisch Österreich, red man nicht drüber.
Okay.
Es war damals so, also das war ein bisschen die entspanntere Zeit. Heute schaut es anders aus. Wenn sowas passiert, ist man natürlich durch DSGVO-Regulatorien schon verpflichtet, das zu melden.
Ja.
Im Jahr 2014 war das neue Jahr. Reden wir, typisch Österreich, unter den Teppich und reden wir nicht drüber.
Ja. Und Sie haben gesagt, ungefähr 1,5 Monate waren wir dann letztendlich damit beschäftigt, bis man dann final sagen konnte, okay, und wir haben das jetzt überwunden.
Ja, so 1,5 Monate, bis alles wieder hergestellt war, alles wieder gelaufen ist. Was ich heute noch froh bin, ist, dass es die Produktion nicht erwischt hat. Ja, das wäre bitter geworden. Da haben wir ungefähr, was waren das, 50 produzierende Einheiten gehabt, die mit Erfassungssystemen ausgestattet waren, die Live-Daten in ERP-Systeme gemeldet haben. Mhm. Also wenn da was schiefgegangen wäre, hätte man länger als 1,5 Monate gebraucht.
Aus heutiger Sicht hätte man im Vorfeld irgendwelche Maßnahmen treffen können, um diesen Fall zu verhindern, oder muss man sich letztlich damit abfinden, dass immer was passieren kann?
Also ich sehe es immer wie ein Wettlauf. Mhm. Einmal ist die dunkle Seite schneller, einmal ist die helle Seite schneller. Mhm. In dem Fall hätte man es wahrscheinlich verhindern können, wenn man die USB-Ports gesperrt hätte. Mhm. Und gesagt, es dürfen nur USB-Sticks, die dem Unternehmen bekannt sind, die registriert sind, die sicher sind, unter Anführungszeichen, dürfen an das Gerät angesteckt werden. Ja. Das hätte man machen können. Nur ich stelle mir halt die Frage dann immer, vielleicht hätte man es dann anders sich eingefangen. Also schwer zu sagen, ob es damals das wirklich verhindert hätte. Sehr schwer zu sagen, aber es hätte sicher technische Maßnahmen gegeben. Aber seien wir uns ehrlich, USB-Sticks und Kameras und so weiter dann noch blockieren, ja, werden Sie selber wissen, nicht so lustig. Ne? Spielen wir schnell was anstecken, was runterkopieren und das Ding schreit und sagt, darfst du nicht. Mhm. Die Freude ist groß, oder?
Ja, klar. Und Sie damals auch als IT-Leiter, glaube ich, tätig. Wie hoch ist der Stresspegel in diesen Tagen oder auch diesen 1,5 Monaten letztlich?
Also der Stresspegel war am höchsten die ersten, also der Tag, an dem es passiert ist, bis wir halt den Wirt gefunden haben, bis wir den vom Netz hatten, da war der Stresspegel am höchsten. Vor allem, ich habe ja da meine Vorgesetzten informiert. Das ging damals bis zum Eigentümer. Ja. Und natürlich, umso höher die Hierarchiestufe wird, umso höher wird die Nervosität. Ja. Das war jetzt, man kann so richtig zuschauen, wie die exponentiell steigt. Der Erste sagt, na, ja gut, ist passiert. Der Nächste kriegt schon die Krise und der Dritte sieht dann schon den Tieflader, der Millionen bei der Tür rausführt. Umso höher die hierarchische Stufe wird, ob Abteilungsleiter, dann Bereichsleiter und so weiter rauf bis zum Eigentümer, umso höher das wird, umso mehr wird die Nervosität.
Okay, aber es ist dann offenbar sehr schnell ernst genommen worden.
Ja, ja, also das war so. Der Eigentümer hat damals gemeint, sind Sie das sicher? Sag ich, jo. Wer hackt uns? Also dem ist auch so gegangen wie mir. Ja. Wer interessiert sich für uns? Mhm. Aber ja, es hat sich wer interessiert für uns.
Okay. Und der Eigentümer hat damals auch nicht gleich gesagt, sicherheitshalber zahlen wir.
Nein, der konnte mit dem Ganzen überhaupt nicht viel anfangen. Mhm. Der wusste, das gibt's. Er hat dann gemeint, die machen sie alles, dass wir wieder arbeiten können. Mhm. Und wenn sie was brauchen, melden sie da. Also hätte ich gesagt, wir zahlen, hätte er wahrscheinlich auch ja gesagt. Mhm. Also er hat gesagt, er weiß selber nicht, was ich jetzt von ihm genau will. Es ist halt einfach, ja, treffen Sie die richtigen Entscheidungen. Mhm. Und wenn Sie irgendwas brauchen, melden Sie sich. Mhm. Ja. Das ist halt die angenehmste Form.
Jetzt ist dieser Fall mehr als 10 Jahre her. Ja. In Ihrer heutigen Rolle bei Prangl, sehen Sie sich solchen Attacken zunehmend ausgesetzt? Im Vergleich zu früher, 2014, war das Thema natürlich noch ein anderes. Denken Sie, nimmt das zu?
Ja, sehr stark und vor allem, es wird immer besser. Also wir haben E-Mails gesehen von Kunden von uns, die täuschend echt sind, also wo man wirklich schwer sagen kann, ist es der Herr Huber oder nicht, die teilweise mit Microsoft-Links kommen, die auch dann auch vielleicht noch zu einer Anmeldung auffordern. Also das schaut täuschend echt aus, wo man sich wirklich schwer tut, also als ITler zu unterscheiden, was ist das echt oder nicht. Und wollte das Thema KI dazu. Früher war so, okay, Rechtschreibfehler, Grammatikfehler, ist nicht echt. Heute
gibt es sowas nicht.
Boah. Also wir haben schon einige Fälle gehabt, wo wir den Leuten im Zweifel geraten haben, ruft es denn an. Wir sind uns nicht sicher. Besser einmal zum Telefonhörer greifen und den fragen, als der klickt irgendwo drauf und lädt sich was herunter. Aber es ist wirklich schwer geworden.
Und umso fordernder für Sie im Job als IT-Leiter, da was dagegen
zu tun. Ja, also der Klassiker Spamfilter, EDR-Schutz, also alles, was irgendwie nur versucht herauszufinden, ob das, was gerade passiert, auch echt ist. Mit einer SIEM-Lösung, einer SOC-Lösung, die Logfiles analysiert, schreit, dass da irgendwas passiert ist. Also man muss mittlerweile mit sehr viel Technik drauf schließen, nur um halbwegs sicher zu sein oder zu sagen, okay, es geht.
Das heißt, das ist eigentlich ein Wettrüsten der Unternehmen gegen die Cyberkriminalität.
So wie ich vorher gesagt habe, der Wettlauf. Mehr im Augenblick vorne ist, kann ich schwer sagen. Mit der KI, das
hoffe
ich auch. Werden wir sehen, aber es ist schon ein ordentlicher Wettlauf geworden. Und das ist auch meine Standard bei Vorträgen im Unternehmen immer und alles. Es ist nicht die Frage, ob wir angegriffen werden. Die Frage ist, wann. Also die Zeiten, wo man gesagt hat, naja, so wie mir damals passiert ist, wer interessiert sich für uns, die sind meiner Meinung nach vorbei. Es geht nur mehr darum, wann ist es soweit? Wann kommt der Tag X? Und bin ich vorbereitet?
Okay. Aus heutiger Sicht und aus der Erfahrung von damals heraus, was würden Sie sagen, soll man die Polizei gleich anrufen oder lieber nicht?
Wenn bereits zur Verschlüsselung gekommen ist oder?
Wenn verschlüsselt wurde und die Lösegeldforderung eintrudelt.
Also im Zweifel würde ich schon die Behörden informieren. Sicher, sicher. Mhm. Weil man weiß ja oft nicht, wie lang sind die schon im Netz. Das wissen wir alle noch. Weil wir sehen nur das Resultat, wir sehen die Ransomware-Attacke.
Ja.
Aber es gibt ja auch viele Organisationen, wenn man sie so nennen darf, die ja dann schon wochenlang sich in dem Netzwerk, in den Servern bewegen. Mhm. Aber Pech hat ja die Kundendaten abgesagt in der Zwischenzeit.
Mhm.
Man kann es nicht sagen. Also ich würde da schon eher sagen, die Polizei zu informieren und auch die vielleicht einmal bei der Datenschutzbehörde zu sagen, uns ist was passiert. Besser zu melden, als hinten nach dann zu sagen, na, warum habt ihr nichts gesagt? Aber ja, wir wissen es alle nicht. Es gibt ja genug Fälle, wo erst dann Wochen, Monate später dieses Ransomware wirklich aktiv wurde und die vorher da genüsslich ihre Daten geerntet haben.
Mhm.
Also wissen wir alle nicht. Ne?
Die wahrscheinlich wichtigste Frage ist für viele in so einer Situation, zahlen oder nicht zahlen. Wenn man zahlt, hat man möglicherweise die Gewissheit, dass der Fall dann gelöst wird und man weiterarbeiten kann. Was denken Sie, sollte man zahlen oder besser nicht?
Das ist eine philosophische Frage, glaube ich. Also zahlen, das ist ein... Ich habe immer mit diesem Zahlen immer ein bisschen dieses mir schmeckt immer den Beigeschmack, ich zahle, ich kriege meine Daten.
Mhm.
Aber es garantiert mir ja keiner, dass die nicht im Hintergrund, im Darknet, die Daten weiterverkaufen.
Mhm.
Also das garantiert mir ja keiner. Auch wenn der sagt, er löscht sie. Also das würde ich dann sehr gut mit einem Incident Responder oder mit ihm besprechen oder mit der Geschäftsführung dann mit in dem Kreis, was tun wir?
Mhm.
Weil die haben doch eher ein Gefühl anhand der Gruppe, die da aktiv ist, oder des Angreifers, was der tun wird.
Mhm.
Weil die kennen ja die meisten ihrer Patienten.
Ja.
Also ich würde das jetzt nicht auf eigene Faust entscheiden.
Okay, ja. Das heißt quasi, die Expertise von außen bei Cybersecurity-Experten ist sicher eine gute Idee, vor allem wenn man sie dann vielleicht selber im Haus nicht so abbilden kann wie manche anderes Unternehmen.
Und vor allem, die machen das ja tagtäglich. Also der sieht ja vielleicht dann schon an dem Schreiben, wie es geschrieben ist, an den Dateien, wie sich der verhält, was wissen die ja schon oft. Das ist der, das ist der, das ist der und die wissen auch, wie sie mit denen kommunizieren müssen.
Mhm.
Ich kenne das selber nur von Erzählungen. Da angeblich geht es da um die Wortwahl, um den Gesprächsverlauf, wann man antwortet, in welcher Zeitspanne. Also das spielt da jetzt ein bisschen mit, das ist nicht so, wie wir zwei chatten würden, sondern die chatten schon, ja. Aber anders.
Okay.
Und das ist schon was, wo ich mir selber nicht mehr zutrauen würde. Da würde ich lieber Leute nehmen, die das tagtäglich machen und die mir da helfen, aus dem Ganzen wieder rauszukommen. Ja, das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass die wirklich dann sich verarscht fühlen, auf gut Deutsch, und dann vielleicht noch Ärger anrichten.
Mhm, okay, also quasi diese Kommunikation ist dann auch essentiell. Also die muss man dann offenbar auch, oder kann man richtiger machen als andere.
Ja, also wie gesagt, da bin ich sehr auf der Schiene, dass ich sage, das lasse ich lieber machen.
Mhm.
Weil wie gesagt, das sind Leute, die machen das und die wissen ja vielleicht, wie sie dem schreiben müssen. Vielleicht der Russe anders kommuniziert als einer aus Amerika. Also da haben wir sicher unterschiedlichste Kommunikationskanäle. Ich kenne es nur von Erzählungen, dass dann teilweise aber auch ablassende Meldungen kommen und ein bisschen so, haha, du bist zu dumm dafür.
Mhm.
Also da muss man schon richtig reagieren, weil die erwarten halt schon einen gewissen Response.
Wenn jemand von sowas attackiert wird und er bemerkt es, was ist so Ihr erster Tipp an ein Unternehmen, an einen IT-Leiter? Was muss man unbedingt machen in dem ersten Moment?
Das Einfallstor finden.
Mhm.
Von wo kommt das? Das ist die Königsdisziplin eigentlich, gell? Weil solange ich nicht weiß, wo das herkommt, tue ich mir schwer, weil das geht immer weiter und weiter.
Mhm.
Und wenn ich selber nicht finde, mir wirklich externe Hilfe zu holen. Ich weiß, in Österreich redet man nicht gern drüber, aber hier brauche ich Hilfe. Es hilft nichts. Das ist so komplex geworden, diese Angriffe, dass man so wie nicht wie im Jahr 2014, dann brauchen wir auch den Laptop ab. Das spielt es heutzutage nicht mehr. Wir reden von Würmern, wir reden von Trojanern, wir reden von allem Möglichen. Zu dem Zeitpunkt, wo es passiert, wissen wir ja nicht, wie lange sind die schon da.
Mhm.
Und das macht die Sache sehr gefährlich. Wir wissen es nicht.
Mhm. Ja. Und ich vermute, Ruhe bewahren, auch wenn es eine Stresssituation ist, ist vielleicht auch nicht schlecht.
Ruhe bewahren und auch nichts herunterfahren unkontrolliert.
Mhm.
Das haben wir schon ein paar Forensiker erzählt in Gesprächen. Egal, was passiert, lasst die Maschinen laufen.
Mhm.
Weil durchs Herunterfahren zerstört man oft wichtigste Beweise oder Spuren, die brauchen, um festzustellen, um was es da geht.
Mhm.
Ich meine, ja, man ist verleitet, dann drehen wir den Server schnell ab. Ganz schlechte Idee.
Was kann dann passieren?
Also, dass zum Beispiel irgendwas im Raum liegt, was der Forensiker aber braucht, damit er weiß, wie die agieren.
Okay.
Und wenn ich den abdrehe, ist der Raum weg.
Mhm.
Hat der gar nichts mehr
Also der Arbeitsspeicher. Der
Arbeitsspeicher, ja. Also schwierig, ne? Ich kann mir schon vorstellen, wenn jetzt das passiert und dein Dealer, das drehen wir sofort ab.
Ja.
Nein, da ist eher die Empfehlung, trenne es vom Netzwerk, versuche es zu trennen.
Mhm.
Irgendwo in ein eigenes Netzwerk verschieben, Kabel ziehen, irgendwas, aber lass die Maschine laufen.
Mhm.
Dass der heute halt nachschauen kann oder sich forensisch analysieren kann, was ist da wirklich passiert.
Mhm.
Stelle mir auch spannend vor, also ich glaube, das muss ich mir da irgendwo auf einen großen Zettel aufschreiben. Nicht abdrehen, weil man neigt eigentlich innerlich dazu. Ne?
Ja.
Dann ist einmal Ruhe. Mhm. Weil genau das ist das Schlechteste, was man meiner Meinung nach machen kann, wenn man verliert wichtige Informationen.
Okay. Ja. Jetzt kann man sich natürlich an Externe wenden, aber im Vorfeld wollen sich viele Unternehmen wahrscheinlich so gut wie möglich schützen. Was sind so die zwei, drei wichtigsten Tipps auf technischer Seite, die Sie geben können, wie man sich schützen kann? Ich weiß schon, 2014 ist lang her, ja, da waren die Sicherheitsstandards andere, aber aus heutiger Sicht.
Also auf alle Fälle, also wenn wir jetzt Einfallstor E-Mail nehmen als das Haupteinfallstor, gut als Anti-Spam-Schutz, dass der wirklich gut filtert, vielleicht auch mit KI schon ein bisschen angereichert ist, mehr zu finden. Aktuelle EDR-Lösung, Endpoint Detection, also klassischer also Virenschutz. Jetzt eine erste Idee. Und was meiner Meinung nach immer mehr wichtiger wird, ist diese ganze Log-Analyse. Also wirklich ein SIEM-SOC-System. SIEM ist der Log-Sammler, der die Logs von diversen Systemen einsammelt. Und das SOC, das Security Operations Center, das es analysiert und sagt, Vorsicht, da ist was. Schaut euch das an, wir haben gesehen. Weil man hat sonst einen Windows-Server, einen Firewall-Log, einen Spam-Filter-Log, man hat einen Virenschutz-Log, man hat 100.000 Log-Files. Aber es fehlt diese große, um jetzt das neue deutsche Wort 360 Grad, 360 zu benutzen, fällt drauf. Und das ist meiner Meinung nach mittlerweile essentiell. Man will ja sehen, wie hat sich das verbreitet. Und nicht, ah, da ist was passiert. Aber vielleicht ist das schon drei Systeme davor passiert. Also für mich ist dieses SIEM und dieses Security Operations Center eigentlich schon eines der essentiellen Dinge, die man braucht.
Auf Seiten der Mitarbeiter Sensibilität für das Thema zu erreichen, wie schafft man das?
Schulen und doch mal Schulen. Also einfach wirklich Awareness schaffen, dass die Leute wirklich verstehen, dass das da draußen nicht mehr lustig ist. Wie im Krieg. Wir alle, die am Computer sitzen, sind die ersten Opfer. Ich halte selber bei uns im Haus die Cyber-Awareness-Schulungen. Also was mir da manchmal Fragen gestellt werden, wo ich mir denke, bitte nicht. Und man sieht aber auch manche, die beschäftigen sich mit dem Thema einfach nicht. Der Access Point, den man zu Hause ausbockt, hinstellt, einschaltet, juhu, es funktioniert alles. Aber dass der Standard-Settings hat, dass vielleicht einer den Access Point übernehmen kann, und auf die Idee kommt der nicht. Weil es funktioniert ja. Und man muss halt sagen, die Technik macht es immer leichter. Klick, 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 es funktioniert. Aber das dahinter ist das Problem. Also wir machen da Schulen, wir trainieren unsere Leute regelmäßig und schulen sie und versuchen halt dadurch eine gewisse Awareness zu schaffen, was mittlerweile schon ganz gut funktioniert. Dieses tibetanische Gebetsmühlenartige immer wieder zu wiederholen und schon klick dort drauf, klick, nicht draufklicken, wenn du nicht sicher bist, ruf an, schick uns das E-Mail, wir schauen das an. Und das funktioniert schon relativ gut.
Okay. Also Sie werden nicht müde, das zu predigen.
Nein, es geht nicht anders. Ja. Wir haben knapp 700 User. Also, dass da irgendwann einer den falschen Link erwischt, kann passieren. Mit dem Risiko lebe ich gerade jetzt da, wie ich da sitze.
Zum Abschluss will ich noch von Ihnen wissen, wenn Sie Ihrem jüngeren Ich damals von 2014 einen Rat, einen Weisen mitgeben könnten, kurz vor dieser Attacke, welcher wäre das?
Also, wenn ich das zusammenfassen darf, das Ganze, Ruhe bewahren. Nicht abschalten oder irgendwas tun und schneller reagieren. So, das wäre meine Zusammenfassung an mein jüngeres Ich.
Ja. Security Blitz Bits.
Herr Diewald, vielen, vielen Dank für dieses Interview. Ich nehme da wirklich viele, viele Learnings mit. Zum einen, Ransomware betrifft nicht nur die Großunternehmen da draußen, sondern auch den Mittelstand, die angegriffen werden. Es ist nicht immer nur das Internet, es ist nicht immer nur das Mail, über die Attacken kommen, sondern auch ein banaler USB-Stick kann die Ursache dafür sein. Es ist offenbar ein Wettrüsten da draußen zwischen den Unternehmen und den Cyberkriminellen. Da wollen wir hoffen, dass die Unternehmen die Nase vorne haben werden. Die Frage ist ja letztlich nicht, ob man angegriffen wird, sondern offenbar ist es nur eine Frage der Zeit, wann es soweit ist. Das heißt, die Vorbereitung darauf ist essentiell. Statt dem Lösegeld zu zahlen, kommt oft der Tipp, dass man sogenannte Incident Responder einschalten kann und die Behörden zu informieren, ist sicher auch eine gute Idee. Die Kommunikation mit den Cyberkriminellen Experten überlassen, sicher auch ein guter Tipp. Und letztlich, das nehme ich von Ihnen mit, Ruhe bewahren, die Server nicht gleich runterfahren und möglichst schnell reagieren und das Einfallstor identifizieren. Vielen Dank für diese Insights und Ihnen vielen Dank fürs Dabeisein bei dieser Folge Akte Klicks.
Abonnieren Sie den Podcast oder aktivieren Sie die Glocke, um keine neuen Folgen zu verpassen. Mehr Informationen und aktuelle Inhalte rund um Cybersecurity für Unternehmen finden Sie auf a1.net/security.